was ich da erlebt habe in meiner Karriere, ist einfach unfassbar. Ich könnte wirklich ein Buch oder Bücher schreiben, mit welcher Selbstverständlichkeit diese Dinge damals als auch Machtmissbrauch ausgeübt wurden. Und unserer Generation wurde nicht zugehört.
All You Can Stream, dein Navigator durch die Streaming-Welt. Hi, ich bin Micha.
Und ich bin Melanie. Als Redakteure von TV Digital und Streaming interviewen wir Stars aus dem In- und Ausland.
Und besuchen regelmäßig aktuelle Dreharbeiten.
Hier verraten wir euch, welche Streaming-Neustart sich wirklich lohnt. Ein frohes neues Jahr wünschen wir euch und wir freuen uns sehr, dass ihr auch im neuen Jahr frisch und fröhlich eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming. Hallo Micha, ich sehe, du hast dich gut erholt über die Feiertage.
Ich habe mich sehr gut erholt. Wir haben uns noch kein frohes neues Jahr gewünscht. Frohes neues Jahr, Melanie.
Ja, das ging jetzt von meiner Seite automatisch auch an dich, weißt du, ich habe dich einfach damit eingeschlossen.
Ich durfte mich angesprochen. Ja, frohes neues Jahr und neues Jahr, neue Serien und neue Highlights, neue Streaming-Highlights.
Das auf jeden Fall. Und ich habe da jetzt mal reingeschaut, was es denn so an Serien gibt, die in diesem Jahr starten und welche davon mich besonders interessieren. Und ich bin mir ganz sicher, du hast auch so ein Highlight, auf das du dich in diesem Jahr ganz besonders freust. Deshalb erwarte ich jetzt erstmal deins, bevor ich meine preisgebe.
Eine Sache, die mich da besonders angesprungen hat, ist eine meiner absoluten Lieblingsserien aktuell. Und das ist The White Lotus. Und da ist schon im Frühjahr, also noch nicht genau raus, wann es genau kommt, aber im Frühjahr kommt die neue Staffel, die dann in Thailand spielen wird. Wir waren ja schon auf Hawaii und in Italien. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und das ist noch ein bisschen fraglich, ob das wirklich dieses Jahr kommt, ist Stranger Things. Neue und letzte Staffel. Also da bin ich auch großer Fan und da bin ich auch schon sehr gespannt.
Wie bei lange dir? Gehen die Folgen dann? So 3 Stunden oder beschränken sie sich jetzt auf 2 pro Folge?
Ich glaube jetzt in der letzten Staffel, dann ist alles egal. Ich glaube, da fallen wirklich die letzten Grenzen. Das letzte Mal war ja wirklich dann abendfüllende Folgen, aber dafür waren es dann auch weniger Folgen. Ich glaube, die haben sich dann auch wirklich verabschiedet von solchen wirklich Serienformaten oder wie lang so eine Folge sein muss.
Erklärt dann auf jeden Fall auch, warum sie so lange brauchen. Ne? Also das könnte man da auch als Grund anführen.
Das geht schon eine Weile.
Was mich begeistert in diesem Jahr, ich bin natürlich sehr neugierig auf die 2. Staffel von Maxton Hall, ob sie den Hype, den sie geschaffen haben mit der 1. Staffel dieses Jahr im Frühjahr auch halten können. Da ist auch noch kein finales Datum verkündet. Wenn man jetzt aufs letzte Jahr blickt, da erschien es im Mai. Das könnte vielleicht dieses Jahr auch der Fall sein, aber es ist nichts final und es ist nichts bestätigt. Also von daher ist das eine reine Vermutung.
Du warst doch beim Dreh dabei auch, ne?
Ich weiß quasi schon alles, was passiert.
Genau, also eigentlich gibt es gar keine Überraschung. Du brauchst es eigentlich gar nicht mehr schauen, weil du alles am Set gesehen hast. Als du 3 Wochen am Set dich da einquartiert hast.
Ja. Ich saß immer vor der Tür und sie haben sich gefragt, wer das eigentlich ist. Nee, tatsächlich. Ja. Ich war einen Tag am Set dabei, habe mit Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten sprechen dürfen. Das würde ich dann aber alles erzählen, wenn die entsprechende Folge zu Maxton Hall Staffel 2 dann bei uns rauskommt.
Ergibt auch mehr Sinn, ja.
Ja, und was ich noch sehr sehnlichst erwarte, ist, es kommt eine Sherlock-Verfilmung. Wie ihr ja vielleicht schon wisst, bin ich großer Sherlock-Holmes-Fan. Und in diesem Jahr macht Guy Ritchie eine Serie, in der er sich mit den Anfängen dieses Meisterdetektivs beschäftigt. Und da bin ich sehr gespannt drauf, weil es ist dann eben ein junger Sherlock, der noch heranwachsen will zu dem, was er dann einst wird. Und ja, mal gucken, welcher Perspektive er sich da wirklich dann einnimmt.
Ich muss ja sagen, ich bin ja auch großer Sherlock Holmes Fan. Ich bin nicht so richtig warm geworden mit den Guy Ritchie Sherlock Holmes Filmen. Das war mir dann doch ein bisschen zu actionlastig. Das ist nicht mein Sherlock Holmes.
Ja, ich weiß, was du meinst. Aber wenn das jetzt die Anfangsjahre sind, ist es vielleicht noch nicht so ausgeprägt. Und ja, ich bin auch großer Fan von den Benedict Cumberbatch Filmen. Die mag ich ja wirklich sehr, sehr gerne. Aber ich möchte mir das, also wirklich auch vor Guy Ritchies Version, aber ich möchte mir das jetzt auch nicht kaputt machen lassen. Also ich bin sehr gespannt, was sie da machen. Und ich freue mich auch immer auf neuen Stoff. Enola Holmes fand ich auch toll. Mit Bobby Brown.
Auch gefallen, ja. Du willst es hier nicht kaputt machen lassen? Von mir, oder was soll
genau.
das heißen?
Genau. Du neigst dazu, mir Sachen zu zerreden. Nein.
Ja, dafür bin ich da.
Ja, kannst mal sehen. Aber bevor wir jetzt mit den ganzen Highlights auf das Jahr blicken, vielleicht erstmal die heutige Folge. Was ist denn Anfang Januar so das, was wir jetzt empfehlen würden an unsere Hörerinnen und Hörer?
Ihr habt es ja schon eingangs gehört, da sind wir jetzt noch gar nicht drauf eingegangen. In unserem Teaser habt ihr schon Veronica Ferres gehört. Mit der habe ich gesprochen über ihre neue Serie, über Hameln. Das ist eine neue Horror-Mystery-Serie. nach eine bekannte deutsche Sage wird da aufgegriffen. Ich habe aber, das habt ihr auch schon raushören können beim Teaser, auch über andere Sachen mit ihr gesprochen, also auch über ihre Vergangenheit, und das fand ich sehr interessant, was sie da zu erzählen hatte. Dann haben wir Wallace & Gromit, Vergeltung mit Flügeln. Das ist ein neuer, abendfüllender Animationsfilm mit einer ganz besonderen Art von Animation von den Machern von Shaun das Schaf. Und wir haben Mein Name ist Otto. Eine Doku über den wahrscheinlich berühmtesten deutschen Comedian.
Wie alle treuen Hörerinnen und Hörer da draußen wissen, bin ich diejenige, die in diesem Podcast-Format gerne mal Trends ausruft. Und ich nutze diese Gelegenheit, um einen weiteren auszurufen, weil ich habe das Gefühl, dass jetzt häufiger alte, bekannte Sagen zu uns zurückkehren. Wir sprechen jetzt über Hameln. Es sind 6 Folgen einer neuen Horror-Mystery-Serie in der ZDF-Mediathek verfügbar. Dazu hat Micha auch mit Veronika Ferres gesprochen, die ihr eingangs schon gehört habt. Aber Micha, wo ich jetzt dran denken muss, war Kohlraben Schwarz mit Michael Kessler, den wir auch vor nicht allzu langer Zeit hier hatten. Das war eine Paramount Plus Produktion damals. Ja, und da war ich jetzt überrascht, dass das Thema schon wieder zurückkommt. Aber lass uns erstmal drüber sprechen, worum geht's denn eigentlich?
Lass uns mal über deine Obsession mit Trends sprechen, weil Kohlraben Schwarz ist ein gutes Stichwort. Jetzt haben wir Hameln, aber du weißt ja, für Trends braucht man 3.
Ja, ich weiß. Ich weiß, ich bin da zu Hause auch schon mehrfach für gerügt worden, dass ich bei 2 Sachen einen Trend ausrufe.
Aber ich habe was. Ich habe was. Und zwar bei Where's Wonder, die Apple TV Plus Serie mit Heike Makatsch. Da geht es auch um die deutsche Sagenwelt mit diesem, wie hieß es nochmal, Nupperwochen, Nockerwochen. Auf alle Fälle, ja, okay, lasse ich die durchgehen. Da gab es auch so eine Sagengestalt, die dann auch eine Rolle gespielt hat für die Handlung. Insofern, ja, absoluter Megatrend 2025.
Ja, aber in dem Fall ist es ja jetzt so, dass es nicht um die Ursprungssage geht, beziehungsweise sie versuchen das Ganze ja irgendwie modern zu gestalten und in die Realität zu heben. Klär mich da mal auf, worum geht's denn?
Die Sage kennt wahrscheinlich jeder, die eben in Hameln jetzt zum Tragen kommt, ist die des Rattenfängers von Hameln. Also der hat im Mittelalter, hat er 130 Kinder und Jugendliche entführt in Hameln, und so geht zumindest die Sage, und kehrt jetzt eben nach 8 Jahrhunderten zurück. Die Serie spielt also in der Gegenwart, und ja, es ist so eine unheimliche Bedrohung, die auf diese Stadt zukommt. Und dann bezieht sich diese neue Serie auch auf die alte Sage, denn ein Blinder, ein Gehörloser und ein Gehbehinderter kann jetzt als einziger diesen Rattenfänger, der auf Rache sind, aufhalten. Darum geht es in der Serie, also um 3 eher jugendliche Protagonisten. Aber es geht auch um die Familien von den jungen Menschen in der Stadt, weil die alle so eine Art kleines Geheimnis haben.
Ich wollte gerade sagen, Veronika Ferres spielt wahrscheinlich auch nicht eine von den jungen Protagonisten, oder?
Also, ich glaube, das ist nicht die Rattenfängerin. Nee, das ist dann tatsächlich eher die Elternrolle.
Es ist eine uralte Sage. Ich finde das ganz spannend. Was glaubst du jetzt ganz persönlich? Was macht den Reiz daran aus für viele Drehbuchautoren und Stoffentwickler? Was macht den Reiz daran aus, jetzt so alte Stoffe in irgendeiner Form wieder auszugraben?
Ja, es ist natürlich schon spannend, dass du Geschichten hast, die jeder kennt, die dich aber dann trotzdem inspirieren, die weiter zu spinnen oder vielleicht neu zu erzählen. Das ist, glaube ich, das eine, dass du wirklich dann, dass so eine Art kreativer Impuls bei dir dann auch eben ausgelöst wird als Geschichtenerzähler. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer eine tolle Möglichkeit, Leute ins Boot zu holen, sich das anzuschauen. Als wenn du halt wirklich bei Null anfängst und da eine eigene Geschichte erzählst. Du hast Leute, die davon schon gehört haben. Selbst wer nicht die Details kennt, wie diese Sage genau geht, Rattenfänger von Hameln, das ist tatsächlich wahrscheinlich die bekannteste deutsche Sage, auch im Ausland. Also auch in den USA ist das ein Begriff, The Pied Piper, der Leute eben anlocken. Das ist ja auch so eine Art Symbol geworden. Leute, die vielleicht anderen was einflüstern, denen die Leute blind folgen. Da hast du natürlich eine super Startvoraussetzung, wenn du so eine Geschichte neu erzählst.
Horror Mystery steht drüber. Wie würdest du es denn jetzt so genremäßig einordnen? Ist es eher Horror? Ist es eher Mystery? Hast du dich gegruselt beim Gucken? Oder wie würdest du das, in welche Schublade, die ich ja gerne aufmache, würdest du das packen?
Nach den Schubladen, die Trends, genau. Der Horror-Mystery trifft es eigentlich ganz gut. Das sagt auch der Macher selber, der Rainer Mazzutani, der vorher die Sci-Fi-Serie Spites gemacht hat. Das hat deutsche und japanische Wurzeln. ich finde, das trifft es ganz gut, was er da gesagt hat, weil eben das schon grausam ist und die Serie schon auch versucht, mit solchen Schockeffekten zu arbeiten, weil es gibt dann auch diese drei jungen Helden, Protagonisten, die haben dann auch so Visionen von damals und wissen natürlich am Anfang gar nicht, was das zu bedeuten hat, dass sie dann plötzlich Kinder aus der Vergangenheit, aus dem Mittelalter sehen und dann auch Visionen von diesem Rattenfänger haben, der hier eine sehr düstere Gestalt ist. Insofern, ja, das passt schon ganz gut.
Ich spannend fand, wenn du sagst, du hast einen Gehörlosen, eine Blinde unter anderem mit dabei. Haben sie die Rollen dann auch mit Leuten besetzt, die diese Einschränkung auch im realen Leben haben? Weil das ist ja ganz oft mittlerweile so eine Diskussion. Lässt man das denn Leute spielen, die wirklich eine Einschränkung haben, oder lässt man es irgendwie andere Schauspieler spielen? Ist es dann überhaupt gerechtfertigt? Ist es dann authentisch? Also wie haben sie das jetzt hier gelöst?
Ich fand das ganz spannend, wie sie es hier gelöst haben, weil sie haben zum Beispiel bei einem der Darsteller, das ist Konstantin Keller, der spielt den Yannick, das ist der Gehörlose und der ist tatsächlich gehörlos. Und das ist schon noch mal anders, als man es früher gemacht hätte. Und da ist es wirklich auch eine neue Entwicklung, muss man sagen. Bei den anderen, jetzt bei der Blinden, ist es nicht so. Das spielt dann eine sehende Darstellerin, Caroline Hartig. Die hat interessanterweise für diese Rolle, um diese Blinde noch glaubhafter zu verkörpern, spezielle Kontaktlinsen drin, die ihr Sichtfeld tatsächlich einschränken. Also, dass die wirklich dann nur noch einen bestimmten Prozentsatz, ich glaube so 10-20% wahrnehmen kann, visuell wahrnehmen kann, was dir als Schauspielerin wahrscheinlich total hilft. Aber es ist dann auch so, dass derjenige, der den Gehbehinderten spielt, der ist nicht wirklich gehbehindert. Da gab es dann auch aber einen Austausch mit Leuten. Also, die haben dann wirklich auch eben die Nähe gesucht von Leuten, die ihnen versuchen zu vermitteln, wie legt man dann so eine Rolle an. Insofern ist das hier in dieser Produktion Hameln tatsächlich eine Mischform von beiden.
Lass uns mal zu deinem Interview mit Veronika Ferres kommen, die ich persönlich ja sehr, sehr mag. Ich erinnere mich auch noch an meine Kindertage, wo sie die hatte ja eine Zeit, da war sie gefühlt in jeder deutschen TV-Produktion mit dabei, also wirklich omnipräsent. Mittlerweile ist sie auch in Amerika ein bisschen unterwegs, produziert auch viel und ist jetzt hier in einer Elternrolle zu sehen. Wie ist sie denn zu dem Projekt gekommen?
Sie wurde angefragt. Also mittlerweile produziert sie auch, stimmt. Und USA ist auch ein ganz spannendes Thema, weil darüber habe ich dann auch mit ihr gesprochen, weil sie, du hast es gesagt, sie war wahrscheinlich da die angesagteste deutsche Darstellerin. In Deutschland bist du irgendwie die Königin, dann gehst du in die USA, wo niemand wirklich auf dich wartet. Da nochmal unten anzufangen, auch mit Castings, ist schon ganz spannend zu hören, wie man damit umgeht. Neben ihr, wir können gleich nochmal über Veronika Ferres sprechen, neben ihr auch nochmal spannende Besetzung, Florence Kasumba aus Black Panther, bekannt, Götz Otto spielt den Rattenfänger, also schon auch ein paar bekannte Namen neben ihr dabei.
Götz Otto finde ich auch super, ehrlich gesagt, bin ich auch großer Fan und Florence Kasumba ja sowieso. Ja gut, Veronika Ferres, wie war sie denn jetzt im Interview? Ist die nett, ist die bodenständig? Da muss ich ja persönlich sagen, da bin ich sehr, sehr neugierig.
Ja, das war total locker und war sehr zugänglich, auch bei den Sachen. Wir haben tatsächlich ja nicht nur über Hameln gesprochen, sondern weil ich halt auch ein paar Fragen zur Karriere hatte. Also ich habe mit ihr darüber gesprochen, gerade über dieses USA-Thema und auch über ihre Produzententätigkeiten. Hat ja wirklich auch schon mit großen Leuten zusammengearbeitet, also mit John Malkovich und Sandra Bullock und so. Darüber spricht sie ein bisschen. Ich habe auch mit ihr darüber gesprochen, dass sie Gebärdensprache dann auch gelernt hat, um sich halt auch mit dem Darstellerkollegen zu sprechen. Und wir haben auch über MeToo gesprochen, weil das auch ein Thema war, was mich auch interessiert hat, weil es ja auch schon auch eine andere Generation ist. Und das hat sie dann auch nochmal, finde ich, sehr, sehr eindrucksvoll beschrieben, wie heute damit anders umgegangen ist als im Vergleich zu der Zeit, als sie angefangen hat mit der Schauspielerei.
Dann hören wir da jetzt mal rein in dein Interview mit Veronika Ferres.
Ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast bei All You Can Stream. Veronika Ferres ist hier. Hallo.
Hallo, Herr Tokarski. Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen.
Ja, schön, dass Sie da sind. Wir sprechen heute über Hameln, neue ZDF-Miniserie. Und ich habe mich gefragt, was wussten Sie, bevor Sie jetzt das Angebot für dieses Projekt bekommen haben, was wussten Sie genau über die Sage vom Rattenfänger von Hameln?
Ich habe natürlich als Kind die Sage vorgelesen bekommen, habe mich schrecklich gefürchtet und habe sie auch als Mutter der Tochter vorgelesen, die sich auch schrecklich gefürchtet hat. Und das sind natürlich Urängste, die Gebrüder Grimm da angesprochen haben. Urängste, dass Eltern und Kinder getrennt werden und die Kinder in die Ungewissheit von einem Fremden entführt werden. Und wie ja ferngesteuert, wie benommen, wie unter Drogen diesem neuen Leader, das kann man ja auch in verschiedenste Ebenen überhöhen, ob es Sekten sind, ob es falsche Glaubensrichtungen sind, ob es Fanatismus ist, dass eine Gruppe von Jugendlichen dieser falschen Stimme, dieser Flöte des Rattenfängers folgt und ins Verderben geführt wird. Und als das ZDF auf mich zukam, das Kreativteam um Rainer Mazzutani, dass sie einen modernen Ansatz der historischen, ja, sehr populärsten Sage der Welt haben, war ich so begeistert und dass ich da mitwirken durfte. Das hat mich einfach sehr, sehr gefreut. Und es ist faszinierend, wie toll diese moderne Adaption im Hier und Jetzt wirkt und was es auf dich und mich, sie und mich, was es wirklich für Urängste freilegt.
Diese Lust am Gruseln, da stellt man sich ja schon die Frage. Wir haben jetzt gerade so schwere Zeiten, aber so Gruselserien und Gruselstoffe scheinen irgendwie immer Konjunktur zu haben. Haben Sie dafür eine Erklärung?
Ich sage manchmal sehr ironisch, ja, ich als Jugendliche, als Shining im Kino war oder der Poltergeist, natürlich wollten wir nichts lieber, als mit den Freunden, den Jungs, den Mädels ins Kino zu gehen. Und wenn es dunkel wurde und gruselig, dass man einfach sich gegenseitig in die Arme genommen hat und getröstet hat. Und das hat schon ein ganz tolles Gemeinschaftserlebnis, das Dunkle auf der Leinwand oder wie Aristoteles ja auch sagte, auf der Bühne in einer Tragödie durchlebt man den Schmerz und das Dunkle der Seele der anderen und die Tragödie, die sie erleben. Und damit reinigt man sich selbst, die eigene Seele, die Katharsis, die so wichtig ist für das Wohlbefinden des Menschen. Und das haben die alten Griechen schon sehr schlau festgestellt. Und wir leben es in solchen Filmen. Und erleben es da wieder.
Sie haben schon gerade gesagt, das ist jetzt keine Verfilmung des mittelalterlichen Mythos oder der Sage, sondern es ist abgedatet und spielt in der Gegenwart. Und trotzdem spielt dieser alte Mythos vom Rattenfänger, der dann auch Auswirkungen bis in die Gegenwart hat, mit rein. Interessant ist ja auch dann diese unterschiedlichen Rollen für die Jugendlichen und die Eltern, weil die Jugendlichen sind die in Gefahr sind, aber die Eltern scheinen mit reinzuspielen, ohne jetzt zu viel zu verraten, haben die Elterngeneration doch so einige Geheimnisse, die sie dafür haben. Auch ihre Rolle, die Regina Mannheimer. Wie würden Sie sagen, wie ist so dieser Konflikt, dieser Generationenkonflikt, was ja auch was total Aktuelles ist? Insofern ist es ganz spannend, dass man dann irgendwie einen mittelalterlichen Mythos hat, aber diesen Konflikt zwischen zwei Generationen jetzt in so einer Horrorserie auslebt.
Ja, das ist unglaublich blau adaptiert und faszinierend, wie die Regina Mannheimer, die Frau, die ich spielen darf, eine alleinerziehende Mutter ist, eine sehr erfolgreiche Architektin, die aber Dreck am Stecken hat und die sich schuldig gemacht hat durch ganz bewusste Entscheidung für ihren eigenen Profit. Und das ist keine klassische Mutterrolle, eine gute Mutter. Das ist eine, die, wie ich gerade gesagt habe, Dreck am Stecken hat. Aber man versteht sie auch, weil seit über 10 Jahren ihr Mann krank ist und im Pflegeheim ist, nicht mehr sprechen kann, nicht mehr sehen kann, auf nichts mehr reagiert. Und sie alleinerziehend ist für zwei pubertierende, heranwachsende junge Männer. Einer davon ist der Taube, der Konstantin Keller, der im wirklichen Leben auch gehörlos ist. Und ich habe für diese Rolle die Gebärdensprache gelernt, um mit ihm außerhalb wie innerhalb der Szenen natürlich selbstverständlich mich unterhalten zu können. Was eine ganz große Herausforderung war und wo ich durch viel Geduld von Gehörlosen und über die Gebärdenschule ganz großartig monatelang vorher daran geführt wurde.
Sie sind ja nicht nur als Schauspielerin, jetzt bei dem Projekt als Schauspielerin dabei, aber haben eine eigene Produktionsfirma, produzieren viele andere Projekte. Wie ist das eigentlich, als Sie angefangen haben? Ich glaube, es ist jetzt 10 Jahre, dass Sie die Produktionsfirma haben. Wie war das, als Sie angefangen haben? Weil ich habe letztens ein interessantes Interview von Margot Robbie gelesen, die Barbie-Hauptdarstellerin und auch Produzentin, die so ein bisschen beschrieben hat, wie so die Widerstände war, auf die sie gestoßen ist. Dass sie dann, wenn sie ein Projekt angefangen hat, was sie auch produziert hat, dann ein Mailverteiler außen vor gelassen wurde, weil die Leute einfach das nicht ernst genommen hatten. Die dachten, das wäre halt so ein Credit, den man bekommt. Produzenten kriegt sie halt obendrauf, weil es halt immer noch so eine Männerdomäne ist und man sich dann als Schauspielerin wahrscheinlich nicht wirklich ernst genommen fühlt und auch nicht ernst genommen wird. Wie war das bei Ihnen und wie ist das heute im Vergleich zu der Zeit, als Sie angefangen haben zu produzieren?
Das war am Anfang sehr, sehr viel schwieriger. MeToo hat da sehr geholfen, obwohl sich das Bewusstsein bei einigen Männern nie ändern wird. Aber der Respekt ist sehr viel größer und auch die einfach Filmografie der Firma. Ich denke, unser größter Erfolg war The Unforgivable mit Sandra Bullock und Viola Davis in Hauptrollen, was wir federführend produziert haben. Und wo ich die deutsche Regisseurin Nora Fingenscheid auf ein US-Projekt besetzen konnte und die Amerikaner überzeugen konnte, sie überhaupt kennenzulernen und dass sie eine Chance hatte, da ins Pitch und in die Bewerbung zu kommen, weil ich an sie geglaubt habe und einfach mich sehr für sie eingesetzt habe. Und es ist mir sehr wichtig für junge Frauen, Regisseurinnen, Autorinnen, Filmemacherinnen, für die einfach eine Chance bieten zu können, um gegen diese Vorurteile, diese hart verkrusteten, dagegen anzugehen und diese aufzubrechen. Es ist nach wie vor sehr viel schwieriger, aber es ist besser geworden.
Sie haben gerade MeToo angesprochen. Spüren Sie dann Unterschied zwischen US-Produktion und deutschen, dass die Amerikaner da weiter sind in der Aufarbeitung, diese Strukturen aufzubrechen, die Sie gerade angesprochen haben?
Ich glaube, dass wir hier auch sehr weit sind. Ich glaube, dass auch der Unterschied ist, dass der Generation meiner Tochter wird zugehört, wenn so etwas passiert. Uns jetzt auch, als ich in dem Beruf angefangen habe, wurde mir gar nicht zugehört. Und ich könnte Bücher darüber schreiben, was mir in solchen Situationen passiert ist. Ich habe gerade eben heute, ich fange nächste Woche eine neue Streaming-Serie an und da hatte ich heute mit einer Produktion und dem Sender ein verpflichtendes Gespräch mit einer Intimacy-Koordinatorin, weil es eine Liebesszene gibt. Und wir haben das genau durchgesprochen und da habe ich ihr auch erzählt, was ich da erlebt habe in meiner Karriere. Ist einfach unfassbar. Ich könnte wirklich ein Buch oder Bücher schreiben, mit welcher Selbstverständlichkeit diese Dinge damals als auch Machtmissbrauch ausgeübt wurden. Und unserer Generation wurde nicht zugehört, sondern es wurde gesagt, Ruhe da, das ist lästig, das passt hier nicht rein, kein Problem. Und wenn das heute passiert, dann haben Filmproduzenten gar keine andere Wahl, als zuzuhören und ganz schnell dafür Maßnahmen zu sorgen. Und das ist schon ein ganz großer Unterschied, dass man gehört wird.
Sie könnten Bücher schreiben, werden Sie das auch tun? Weil das ist ja auch immer so eine Abwägungssache, inwieweit man das aufarbeitet, einerseits für sich selbst aufarbeitet, andererseits dann auch für nachfolgende Generationen. Wie stehen Sie dazu?
Ich mache, meine Filmsprache dazu ist, die Kunst sind die Filme, sind die Rollen, sind die Filme, die ich produzieren darf, um Frauen zu stärken. Und das ist meine Art der Antwort darauf.
Was haben Sie da erlebt? Also jetzt ohne irgendwie Namen zu nennen, aber ist das eine Sache, die heute noch vorstellbar ist, also nur um da eine Vorstellung von zu haben?
Ja, einfach bestimmt passieren diese Dinge heute auch nach wie vor. Aber ich möchte da in keine Details gehen, weil genau deshalb mache ich Filme, stärke Frauen, dass so etwas anderen nicht passiert oder dass sie wissen, was sie tun müssen, um Grenzen zu setzen.
Ihre Tochter Lilly Krog ist auch Schauspielerin. Ich stelle mir das dann auch sehr, auch Gespräche, die man da führen muss, auch sehr interessant vor. Oder auch, wenn sie dann den Weg einschlägt, den sie schon gegangen sind, auch wenn es dann eine andere Generation ist. Haben Sie sie vor bestimmten Sachen wirklich explizit gewarnt? Oder wie geht man da als Mutter ran an solche Themen?
Ja, klar. Also das Tolle an unterschiedlichen Generationen ist ja der, dass wenn die älter werdenden schlau sind, versuchen sie von den Jungen sehr viel zu lernen und die andere Weltsicht, die faszinierend ist und die uns sehr viel lehrt, wenn wir neugierig bleiben und ein offenes Herz haben. Und die Jungen, wenn sie schlau sind, versuchen von der Erfahrung der Alten zu lernen. Und das ist natürlich ein ständiger Austausch und die Werte, die ich erfahre, die ihr wichtig sind, die Werte, die sie, mit denen sie groß geworden sind, die mir wichtig sind. Das ist ein ganz wichtiger, ständiger, toller Austausch.
Wir hatten schon erwähnt, sie drehen in Deutschland, sie drehen international, drehen in den USA, sowohl dann vor der Kamera als auch hinter der Kamera als Produzentin. Wie ist das eigentlich, wenn man als Superstar aus Deutschland kommt und dann halt dann doch wieder an einem anderen Level anfangen muss, wieder zu Vorsprechen gehen, die, glaube ich, heute nicht mehr von Ihnen verlangt werden für deutsche Produktion. Aber wie ist das tatsächlich nochmal, diesen Spagat zwischen diesen beiden Polen hinzubekommen?
Mir hat das sehr geholfen, dass unser mittlerer Sohn vor über 10 Jahren nach Amerika gegangen ist und da angefangen hat zu studieren. Und wenn ich eine freie Woche hatte oder 10 Tage, bin ich rüber, habe ihn besucht und irgendwann stand ich im Keller von seinem Studentenapartment und habe die Wäsche gemacht und habe gedacht, dem geht's super und er ist auf einer Party, was machst du eigentlich hier? Und dann habe ich wieder zum Hörer gegriffen und die Oscar-Nominierung ist den Menschen drüben irgendwie im Gedächtnis und hatte dadurch relativ schnell einen tollen Agenten, eine tolle Managerin und ein ganz tolles Team um mich rum und habe dann angefangen, mich den Castings zu stellen, die ich natürlich hier verwöhnt überhaupt nicht mehr machen musste. Und ich war damals so aufgeregt, dass ich in diese Castingstudios kam und wusste, das sieht gleich dieser Weltregisseur und dieser Top-Produzent und war so aufgeregt, dass ich kaum Luft bekommen habe und nicht gut sein konnte. Und dann hat unser Sohn gesagt, ich sehe, du leidest, du bist gar nicht mehr in deiner Mitte, in deiner Kraft. Du musst was ändern und hol dir einen Coach. Dann habe ich mir einen Coach geholt und sie hat mir beigebracht, dass ich dann in diese Castings gehen konnte und sagen konnte, so, jetzt lasse ich euch teilhaben an dem Zauber, den ich euch mitbringe für diese Rolle. Und dann passierten die ersten kleinen Dinge. Tolle Rolle mit Nicolas Cage und hier und da. Und das war ein ganz wichtiger Prozess, weil ich da gelernt habe durch dieses Coaching, die hat gesagt, du bist wie ein Formel-1-Fahrzeug, das immer auf Hochtouren gefahren ist. Und plötzlich bist du hier und da kennt dich keiner. Und jetzt nehmen wir mal dieses Formel-1-Auto auseinander und legen jede in der Garage auf den Boden, den Motor, nur den Motor. Und machen jede Schraube los und legen das auf eine Decke, den Motor. Und gucken die an und machen die sauber und polieren die und setzen die wieder dann zusammen. Und solange das alles da in vielen Einzelteilen liegt, fühlt man sich unfassbar verletzbar. Und weiß gar nicht, wo man künstlerisch geerdet ist. Aber dieser Prozess hat mir so viel gebracht, dass ich dann wirklich in die Castings gegangen bin und diesen Zauber versprüht habe. Und ich mache auch heute in Deutschland Castings. Es gibt, ich sehe das immer von zwei Seiten, es sind Konstellationscastings. Wie kann man mit den anderen Partnern, wie kann der Regisseur mit mir? Das ist natürlich die Priorität von deren Seite oder die Produktion oder der Sender. Aber wie kann ich auch mit ihr oder mit ihm? Und deshalb habe ich da gar keine Scheu und ich habe das Casting auch gemacht, jetzt für ein großes Projekt von knapp 40 Drehtagen, aus dem ich gerade komme, in Österreich, Regie Samira Razzi, ganz tolle Hauptrolle und mit super Kollegen und für 20.15 Uhr, 2x90 Minuten und habe so diese Hauptrolle bekommen. Und wenn man das Casting nicht macht, dann bekommt man sie halt nicht.
Welche Rolle trauern Sie hinterher? Gibt es ein Casting, wo Sie dabei waren in den USA, wo Sie sagen, ah, das hätte ich so gerne gehabt und es hat aus irgendwelchen Gründen nicht geklappt.
Ich traue einigen Sachen hinterher, die ich abgesagt habe. Ich hatte ein Rollenangebot von Bernardo Bertolucci, habe ich abgesagt. Ich hatte ein Angebot für einen großen englischen Film, die Persiflage auf James Bond. Mir fällt der Titel gerade nicht ein. Habe ich abgesagt. Und habe bei Andreas Dresen Halbe Treppe die Hauptrolle abgesagt, weil ich zu dem Zeitpunkt dann immer schon andere Verpflichtungen hatte und die Menschen nicht hängen lassen wollte. Aber großartige Projekte, die ich vorbei habe ziehen lassen müssen, weil ich einfach mein Wort halten wollte.
Frau Ferres, vielen Dank fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen sehr. Hat Spaß gemacht.
Der folgende Film hat bei uns in der Redaktion für Begeisterung gesorgt, als ich das Thema angesprochen habe, wo ich gemerkt habe, dass das vielleicht doch auch ein bisschen Generationsding ist. Es geht um Wallace & Gromit, Vergeltung mit Flügeln, ist ab sofort bei Netflix verfügbar. Es ist lange her, seit der letzte Film erschienen ist, da reden wir vielleicht auch gleich nochmal drüber. Aber Micha, jetzt in dem Fall erstmal wie immer einmal der Aufruf, um was geht es denn jetzt in dieser Produktion?
Man muss vielleicht vorausschicken, dass es ein Animationsfilm ist. Über die Art der Animation können wir vielleicht nachher nochmal drüber sprechen. Es geht um Wallace und Gromit. Völlig überraschend. Wallace ist ein Erfinder. Beide leben in einer sehr idyllischen englischen Kleinstadt. Wallace ist Erfinder. Gromit ist sein Hund, genauer gesagt sein Beagle. Und Wallace ist ein sehr, sehr kreativer Erfinder, der sich spezialisiert hat auf so Erfindungen, die das Leben im Haushalt und im Haus leichter machen sollen. Machen sie nicht immer, aber das ist zumindest die Absicht. Und er hat eine neue Erfindung, und zwar einen Gartenzwerg namens Norbot, also ein Roboter, wenn man so will, der bei der Gartenarbeit helfen soll. Und das läuft eigentlich auch ganz gut, außer dass Gromit das so ein bisschen misstrauisch beäugt. Und der zeigt dann aber, also Norbert zeigt dann halt sehr, sehr seltsame Verhaltensweise. Und es stellt sich heraus, dass da noch mehr im Argen liegt und da vielleicht noch was ganz anderes dahinter steckt.
Die erste Produktion rund um dieses etwas durchgeknallte Ermittler-Duo erschien ja schon 1989 und hat damit, glaube ich, einen Startschuss gegeben irgendwie, auch weil es war in der Machart schon irgendwie einzigartig. Kannst du jetzt mal ein bisschen was darüber erzählen? Das ist ja eine Stop-Motion-Produktion, die ganz, ganz eigen aussieht, ganz, ganz, ganz toll aussieht, wie ich auch finde. Wie funktioniert das? Ich glaube, viele Leute wissen es, aber viele vielleicht auch nicht unbedingt.
Genau, also es ist jetzt kein gezeichneter Film, wie es dann vielleicht früher der Fall war. Und es ist auch kein computeranimierter Film, wie es heute bei Pixar und Co. gemacht wird. Stop Motion heißt, letztendlich hast du Puppen, die du in eine Kulisse stellst, die auch handgefertigt ist. Und dann bewegst du diese Puppen für jede Bewegung, die ausgeführt werden soll, um 1 Millimeter. Das heißt, der Fuß wird dann rangesetzt, der Arm, wenn jetzt zum Beispiel die Figur laufen soll, aber auch Mimik, Gestik, alles muss per Handarbeit ein bisschen weiter verändert werden. So, dass wenn du diese Bilder dann aneinander legst, du den Eindruck hast, dass sich die Figur bewegt oder lächelt oder eine Bewegung macht und halt oder den Arm hebt oder so weiter. Und das passiert, früher war es dann wirklich Knete, mit denen das gemacht wird. Mittlerweile ist das auch eine Art von Silikon, die teilweise verwendet wird, innen drin in diesen Figuren. Die sind dann halt, was weiß ich, so groß wie Barbie-Figuren oder teilweise ein bisschen kleiner. Ist dann auch nochmal ein Draht, damit diese Bewegungen besser halten. Aber ansonsten ist das Handarbeit, wo dann ganz, ganz viele Leute ganz, ganz lange Zeit beschäftigt sind, diese Figuren zu bewegen.
Erklärt vielleicht auch, warum es so lange gedauert hat, seit die letzte Produktion kam. Ich glaube, der letzte Spielfilm ist fast 20 Jahre her, oder?
2008, genau, ja. Also ja, da gab es auch immer mal wieder Kurzfilme. Und jetzt ist ja ein abendfüllender Film, das ist dann echt nochmal eine große. Und deswegen hatte der Macher auch gesagt, von wegen, wir werden das nicht mehr machen. Das ist einfach zu aufwendig. Es dauert zu lange, aber er hat es dann doch geschafft.
Basiert jetzt auf einem Kurzfilm, wenn ich das richtig verstanden habe, beziehungsweise es basiert nicht davon, darauf ist es die Fortsetzung eines Kurzfilms, oder? Um welchen Kurzfilm handelt sich das jetzt? Also muss man den gesehen haben, um das jetzt zu verstehen, oder funktioniert das für sich?
Das funktioniert völlig für sich. Es gibt dann auch nochmal so einen kurzen Vorspann, wo du drauf, so, auch als jemand, der zum ersten Mal Wallace und Gromit schaut, das ist ja so diese Ästhetik von Shaun the Sharp, das haben wir noch gar nicht gesagt. Also Shaun the Sharp ist, glaube ich, in Deutschland bekannter als Wallace und Gromit. Und du brauchst keine Vorkenntnisse. Du kriegst dann sehr, sehr schnell mit, wie diese Figuren funktionieren. Und es kommt halt ein alter Feind, ein Erzfeind, Feathers McGraw, spielt dann auch noch eine Rolle in diesem Film, ein sehr, sehr durchtriebener Pinguin.
Schon, das scharf finde ich schön. Ich habe das nämlich, als ich mich da jetzt mit beschäftigt habe, habe ich auch gesehen, dass das ist ja ein Ableger davon. Und ich habe Wallace und Gromit, ich habe das ehrlich gesagt nie gesehen. Also das war nie das, was mich jetzt unbedingt interessiert hat. Aber Schon, das scharf, das kannte ich. Also zumindest in Ausschnitten irgendwie. Ich finde es spannend, dass so ein Spin-off irgendwie bekannter ist in einer gewissen Generation jetzt als das Ursprungsprodukt.
Das Cinematic Universe. Ja, das liegt, glaube ich, auch so ein bisschen am Format, weil du halt Shaun the Sharp halt wirklich als kurze Clips auch sehr, sehr gut funktioniert. Die gibt es bei Wallace und Gromit auch, aber hier gibt es halt zusätzlich dann auch diese Kinofilme oder jetzt halt Netflix-Filme.
Warum ist es Netflix? Das hat mich jetzt auch irritiert, weil letztes Mal war es ja ein großer Kinofilm. Jetzt hat Netflix sich die Rechte daran gesichert, oder was sind da die Hintergründe?
Ja, ist natürlich auch ein anderes Klima mittlerweile. Ne? 2008, da hat das dann auch noch mehr Sinn gemacht, das auch ins Kino zu bringen. Jetzt ist es, glaube ich, so, dass es in England, wenn ich das richtig erinnere, dass es in England auch über Weihnachten im Fernsehen gelaufen ist oder laufen sollte und dann halt im Rest der Welt über Netflix läuft. Also das ist ja eine Entwicklung, was wir ganz oft sehen, dass da Netflix eben bestimmte Themen für sich entdeckt und dann sagt von wegen, okay, da wollen wir irgendwie die Hand drauf haben und da kaufen wir dann auch die Rechte ab.
Läuft das dann da jetzt in der Sparte Familienfilme, beziehungsweise ist es da als Familienfilm ausgelegt? Weil für mich klingt das irgendwie so, dass das was ist, wo du gemeinsam abends auf dem Sofa sitzt und mit den Kindern das vielleicht zusammenschaust, oder liege ich da jetzt falsch?
Ganz bestimmt wird das als Familienfilm deklariert und das hat auch so einen Appeal, wo sich ganz, ganz viele Leute angesprochen fühlen können, denke ich. Also ich würde mal eine Einschränkung machen. Ich würde sagen, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu drastisch, aber es ist kein Film für Teenager. Ich könnte mir jetzt schwer vorstellen, Leute, die das Erzähltempo von Pixar und von anderen Animationsfilmen geklickt haben. Weil es ist schon sehr, sehr gemütlich, zumindest am Anfang von diesem Film. Das ist alles sehr, sehr englisch. Du hast diese Kleinstadt, Tradition mit 5 Uhr Tee und halt diese Kombo. Und das fängt sehr gemächlich an. Und ich weiß nicht, ob da wirklich die Kernzielgruppe jetzt Teenager wären, aber Leute, die älter sind, wissen das total zu schätzen, weil es halt eben eine, ja, es ist wie so ein Film aus einer anderen Zeit. Also auch durch dieses Handgemachte, durch die Art der Geschichte, und das hat was sehr Charmantes. Ja, aber es ist dann tatsächlich auch nicht nur ein Kinderfilm, weil auch wirklich Anspielungen auf Filmklassiker dann kommen, also sehr, sehr beiläufig, wo du dann teilweise auf Pause drücken musst, mache ich ja sehr gerne bei Filmen, und gucken, ah, okay, da ist dann so eine Anspielung auf Kap der Angst gewesen oder auf die Bond-Filme. Und das ist jetzt nicht so popkulturell, wie es jetzt, also aktuell popkulturell, wie es vielleicht bei Animationsfilmen aus den USA wäre.
Micha drückt dann auf Pause und googelt das. Das Thema hatten wir auch schon mal. Das kann man gut finden, das muss man nicht gut finden, aber...
Da müssen die Leute, die mit mir schauen, die das Glück haben, mit mir schauen zu dürfen, dann einfach mal eine Stunde warten.
Ich weiß, warum ich mit dir keine Sachen gucke.
Bis Papa das Internet angeworfen hat.
Ja, ist gut, dass wir uns die Sachen aufteilen, da bin ich sehr froh drüber.
Ja.
Was würdest du denn jetzt sagen? Daumen hoch, hat er dir gefallen? Hast du die anderen davor gesehen und kannst das jetzt direkt vergleichen oder möchtest du das für sich bewerten?
Ich habe den letzten auf alle Fälle gesehen. 2008 kann ich mich tatsächlich noch dran erinnern. Habe ich auch im Kino gesehen. Und das ist wirklich in diesem Bereich geblieben, ne? Und du hast schon gesagt, das ist jetzt nichts, was in Deutschland so einen Mega-Namen hat. Aber wer wirklich Lust hat auf süß gemachte, mit vielen charmanten Ideen ausgestatteten Animationsfilmen, also wirklich handgemacht. Das geht so weit, dass du dann auch wirklich, wenn du mal Pause drücken würdest bei solchen Filmen, auch wirklich die Daumenabdrücke auf der Knete siehst bei den Figuren. Und das durchaus auch bewusst, um nochmal diesen Touch im wahrsten Sinne des Wortes dieses Films nochmal deutlich zu machen, dass das so ein Markenzeichen ist. Und das Man braucht eine gewisse Zeit, um sich darauf einzulassen, weil ich habe schon erzählt, es geht sehr gemächlich los. Es wird dann aber zum Schluss sehr rasant und auch sehr, sehr witzig. Und wer schon immer irgendwie dachte, dass Gartenzwerge irgendwie unheimlich seien, der wird auf alle Fälle mit diesem Film bestätigt.
Wallace und Gromit, Vergeltung mit Flügeln, ist ab sofort bei Netflix verfügbar.
Melanie, es gibt ja Menschen, da reicht der Vorname. Also bei dir ist es ja auch schon fast so, ne? Die Hörerinnen und Hörer kennen dich ja auch nur als Melanie. Ein paar Künstler sind noch weiter als du, also Madonna, Cher, um mal Leute aus diesem Jahrtausend zu nennen, Zendaya und natürlich Otto. Da reichen 4 Buchstaben.
Das stimmt. Aber ganz ehrlich, als ich ihn vorhin einmal gegoogelt habe, musste ich sehr weit runterscrollen, weil immer als erstes der Versandhändler kommt.
Oh.
Das tat mir auch ein bisschen leid. Also da brauchst du schon den Nachnamen. Google schluckt das nicht.
SEO lässt grüßen. Interessant. Das wäre wahrscheinlich in den 80ern, wenn es das Internet da schon gegeben hätte, dann wäre das anders gewesen, glaube ich.
Wahrscheinlich.
Aber uns, wir sprechen natürlich über die neue Doku. Mein Name ist Otto, bei Prime Video ab sofort verfügbar. Mich hätte mal interessiert, uns trennen ja ein paar Jahre. Was verbindest du persönlich mit Otto?
Ottifanten. Das ist auf jeden Fall. Und sehr, sehr viele Märchensongs. Also Hänsel und Gretel natürlich auf jeden Fall.
Ach, echt?
Und dann,
okay.
Ja, das verbinde ich mit ihm. Aber was auch daran liegt, dass er sehr häufig dann auch noch in Fernsehshows aufgetreten ist, die ich dann, als ich klein war, geguckt habe. Und da war es dann immer der ältere Mann, der von der Hexe singt. So in meinem Kopf.
Mit seiner kleinen Gitarre auf der Wetten, das Couch.
Ja, so ungefähr, ja. Helene Fischer Show war auch zu Gast. Das war auch, also lauter solche Sachen, genau. Das verbinde ich mit Otto.
Ist ja auch ein großes Vorbild für fast mehrere Generationen von Comedians. Das ist ja echt faszinierend.
Ja.
Ja, bei mir war das in den 80er Jahren, diese Filme, die ja mega erfolgreich sind. Ich weiß nicht, ob du die jemals gesehen hast. Otto, der Film und so weiter und der zweite Film und so.
Mir ist lustigerweise erst bewusst geworden, wie groß der in dieser Generation war, als jetzt vor nicht allzu langer Zeit kam ja nochmal ein Kinofilm von ihm raus. Und da sind ganz, ganz viele Leute, also auch Verwandte von mir oder so, die dann auch nochmal 10, 20 Jahre älter sind als du, sind da reingeströmt voller Begeisterung. Weil die halt mit den alten Filmen damals mehr oder weniger groß geworden sind, so. Und das war sehr prägend. Und deshalb waren die jetzt total begeistert, wenn der nochmal was macht.
Das ist ja eher die Frage, ob sie auch völlig begeistert wieder rausgekommen sind.
Das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass sie begeistert reingegangen sind.
Aber ja, wir sprechen natürlich über Otto Waalkes, weil eben diese Doku rausgekommen ist. Verrat uns doch mal, wie diese Doku überhaupt aufgebaut ist, weil da gibt es ja auch unterschiedliche Ansätze, wie man sich so einer Persönlichkeit nähert.
Ja, das ist jetzt tatsächlich ein Lobgesang mehr oder weniger auf Otto Waalkes. Beginnt mit seiner Jugend, also es wird zurückgeblickt, er blickt zurück und kriegt immer wieder Spielfilmszenen beziehungsweise alte Szenen von Auftritten und dergleichen vorgeführt und kommentiert die dann. Aber es sind natürlich auch Elemente mit drin, wo er eben an seinen Geburtsort reist beziehungsweise an sein Elternhaus, wo er aufgewachsen ist, wo auch sein Bruder entsprechend mit kommentiert und die beiden darüber reden, wie das damals war, hier aufzuwachsen. Und so wird halt stückchenweise einmal durch seine gesamte Karriere gewandert, also zum Beispiel auch diese Zeit in dieser sehr, sehr prägenden Villa Kunterbunt, wo er in Hamburg mit anderen Künstlern gelebt hat. Das wird alles stückchenweise beleuchtet und auch von Weggefährten, die er hatte, entsprechend kommentiert.
Die WG ist ja wirklich bemerkenswert.
Ja.
Vielleicht kannst du da noch mal ein paar Namen
nennen. Ja, ich kann ein paar Namen, also da haben wirklich, wirklich viele Leute drin gewohnt. Also ich 8, 9 oder so, ich bin mir nicht ganz sicher, wie viele da gewohnt haben, aber unter anderem Udo Lindenberg war mit dabei, Marius Müller-Westernhagen hat da mit gewohnt und es gibt natürlich auch sehr, sehr viele Beschreibungen, wie der Alltag denn da war und wie man sich organisiert hat, beziehungsweise nicht organisiert hat. Er hat zum Beispiel erzählt, dass Udo Lindenberg dann manchmal nachts um 4 nach Hause gekommen ist und sich dann ans Schlagzeug gesetzt hat und dass Otto dann halt dazu gegangen ist und ein bisschen mitgespielt hat, dann haben sie Musik gemacht und so, wie man das halt so macht. Und was ich ganz spannend fand, war, dass diese WG natürlich zum einen Inspiration war, zum anderen waren sie in irgendeiner Form aber auch alle Konkurrenten, weil sie wollten ja alle was erreichen. In der Comedy, in der Musikbranche, wo auch immer, und haben dadurch natürlich auch gegenseitig voneinander profitiert, weil sie sich gegenseitig wieder befeuert haben, mehr zu geben, mehr zu geben, mehr zu geben. Und das war dann natürlich eine pure Inspiration in dieser Villa Kunterbunt.
Das ist spannend. Habe ich noch gar nicht so gesehen, weil ich hätte jetzt gedacht, dass die gar nicht so sehr Konkurrenten waren, ne? Weil, also zumindest Otto und die anderen beiden, weil die ja dann doch in unterschiedlichen Segmenten unterwegs sind.
Ja, ich glaube, es war auch, dass du die Gesamt-WG da betrachtet hast. Also Otto, klar, aber Otto hat natürlich auch Musik gemacht, ne? Also er hat alles gemacht in irgendeiner
Form. Das stimmt. Also das fand ich ja auch faszinierend, wenn man, also ich bin ja mit dem Otto der 80er aufgewachsen, wenn ich da mal so Sachen aus den 70ern sehe. Es ist ja Wahnsinn, was der für eine Energie in seinen Bühnenprogrammen hatte in den 70er Jahren und frühen 80ern. Also wie schnell der war und wie schnell der hin und her springen konnte. Das fand ich faszinierend.
Ich finde es, ja, zum einen das und zum anderen finde ich es bemerkenswert, wenn du diese Doku guckst, wie sich die Zeit auch verändert hat. Weil es gibt so einen Moment, sehr prägender Auftritt für ihn war damals ein Auftritt im Audimax an der Universität Hamburg, wo sie das mitgeschnitten haben und hinterher verteilt haben, also diese Mitschnitte an Plattenfirmen und dergleichen, um das Ganze dann eben groß zu machen.
Ja, aus dem Kofferraum verkauft.
Ja, so gefühlt, ja, so ein bisschen ist es so. Und dann so ein Plattenladen irgendwie oder in der Mönckebergstraße, solche Sachen, die du dann da hast. Also in der Hamburger Mönckebergstraße, das spielt ja zum Großteil in Hamburg. Der ist ja wirklich in Hamburg groß geworden, nicht groß geworden, er ist in Emden groß geworden, aber nach Hamburg gezogen und hat da seine Karriere groß gemacht. So ist die richtige Abfolge. Und dann hast du wirklich dieses, heute würdest du was bei YouTube hochladen. Damals hast du was aufgezeichnet, bist damit durch die Gegend getuckert und hast versucht, das irgendwie zu vermarkten und an Leute zu bringen.
Ja, schon witzig. Das letzte Mal, dass ich Otto gesehen habe, war im Rahmen dieser Harpe Kerkeling-Doku über Harpe Kerkelings Leben, wo Kerkeling erzählt hatte, dass Otto auch so eine Art Mentor war, weil er hatte bei so einem Preisschreiben mitgemacht als Otto-Imitator. Und dann hatte danach, wo Harpe Kerkeling verloren hatte, und ziemlich schlecht abgeschnitten hat. Und dann hat Otto wohl ihn danach nochmal eingeladen und hat ihm so Tipps gegeben, wie er sich da weiterentwickeln könnte.
Genau das wird in dieser Doku auch erzählt, ja.
Ah,
also wir haben prominente Weggefährten, die zu Wort kommen. Das habe ich ja schon gesagt. Udo Lindenberg natürlich als ehemaliger Mitbewohner ist das ganz, ganz wichtig. Harpe Kerkeling kommt zu Wort, erzählt, inwieweit er von Otto auch geprägt wurde, wie du gerade schon gesagt hast. Und wen ich gar nicht da verortet hätte, was aber doch Sinn ergibt, ist Michael Bulli-Herbig. der selber mit Otto groß geworden ist und damals in der Badewanne als kleiner Junge und auch als Teenager dann Otto imitiert hat und den das total geprägt hat, diese Art der Comedy. Und ich finde, wenn man da jetzt mal so drüber nachdenkt, die frühen Filme von Michael Bulli-Herbig, das merkst du vielleicht auch ein bisschen, dass der damals von einem Comedian, einem Komiker wie Otto auch geprägt wurde.
Ich glaube, ganz, ganz viele, auch in der Generation von Bulli und ein bisschen drunter, das war der Comedian. Oder das Wort gab es ja damals noch gar nicht. Ne? Irgendwie der Komiker, der im Fernsehen, den man halt dann auf dem Pausenhof versucht hat zu imitieren und war omnipräsent. Das, aber Bulli und Otto ist natürlich auch ein ganz, ganz gutes Stichwort, weil die ja dann auch mit ihren Kinofilmen dann nochmal mega erfolgreich geworden sind. Also der Schuh des Manitou und Otto, der Film. Otto, der Film hatte, glaube ich, 9 Millionen Zuschauer in den 80ern, was eine wahnsinnige Zahl war.
Kann man sich gar nicht mehr vorstellen heute, ne? Also das gibt es in der Form gar nicht mehr.
Nee, zumal das ja auch nochmal vor der deutschen Einheit war. Das heißt, du warst dann auch auf das westdeutsche Publikum, also auch nochmal anscheinend. Ja, es waren wirklich so Gassenhauer, obwohl das ja eher ein Begriff für die Fernsehbranche war. Aber das fällt mir gerade auf. Amazon macht das schon sehr geschickt, oder? Ich habe so den Eindruck, ich weiß nicht, kannst du mal sagen, wie du das siehst, so mit LOL, dass das so das Medium ist, um die Leute auch so zusammenzubringen, an sich zu binden, denen dann neue Formate vorzuschlagen?
Das ist genau das, was ich auch gedacht habe. Also in LOL war er zu Gast. Klar hat da wieder auf Michael Bulli-Herbig getroffen. Wie ihr wisst, oder beziehungsweise wie wir auch schon ein paar Mal gesagt haben, wird das Format ja so ein bisschen gehostet von Michael Bulli-Herbig. Der ist der Kopf des Ganzen. Und kommt jetzt wiederum in der Doku vor, erzählt, wie Otto ihn geprägt hat. Da habe ich mich auch gefragt, ob da vielleicht so gewisse Deals im Hintergrund laufen. Wenn du jetzt den und den bei uns kriegst, dann bitte äußere dich auch in dieser Doku noch entsprechend, damit wir die dann groß wieder aufpimpen können. Also ich glaube schon, dass das alles nicht ganz zufällig ist. Und was mir bei der Doku jetzt auch aufgefallen ist, es ist natürlich, wenn du so ehemalige Weggefährten hast und dergleichen, es ist natürlich ein sehr großes Lobgehudel, was da auch stattfindet. Ja. Ne? Also die sitzen dann alle da und sagen, er hat das geleistet, er hat mich so geprägt. Und klar gab es auch mal negative Momente dann in so einer Karriere, aber trotzdem ist es natürlich alles ein Aufblicken zu dem Künstler, der da beleuchtet wird.
Wirkt das dann irgendwann ermüdend oder wie würdest du das bewerten? Weil das kann ja schnell auch sehr, sehr seicht wirken, ne? Wenn wirklich alle da sind, um zu huldigen und nur positive Geschichten erzählen.
Ich finde, diese Doku lebt massiv von dem Archivmaterial, was da mit drin ist, weil mich das persönlich wahnsinnig fasziniert hat, nochmal zu sehen, wie der damals eigentlich performt hat, das dann von ihm kommentiert zu hören, wie er sich dabei gefühlt hat, damals performt zu haben und dergleichen. Also es ist mehr so eine Zeitreise, auf die mich diese Doku mitnimmt und die ich dann wahnsinnig spannend finde. Und dann sind auch noch klar die Kommentare von den Weggefährten da, aber dann hast du irgendwie auch Manager und Produzenten dabei, die das Ganze kommentieren, die dann auch nochmal beleuchten, wie schwierig das war, irgendwo reinzugrätschen und dergleichen. Also das ist total spannend, das ist überhaupt nicht ermüdend, aber es ist natürlich ein Fest für Fans, ne? Also wenn du Otto toll findest, ist das so eine komplette Reise nochmal durch sein Leben in irgendeiner Form und gar nicht darauf angelegt, dass das jetzt eine distanzierte Beobachtung ist, die dann auch extrem kritisch daherkommt. Das ist nicht Sinn dieser Doku, sondern das ist wirklich Fanservice in gewisser Hinsicht.
Wie persönlich wird denn Otto auch im Rahmen dieser Doku?
Das ist ehrlich gesagt mein persönliches Highlight gewesen, weil man fragt sich das ja doch immer so ein bisschen, wie solche Künstler irgendwie ihr Privatleben gehandelt bekommen. Weil ganz ehrlich, das war so eine Zeit, da waren die ja durchgehend auf Tour damals. Wenn die erstmal ein Programm hatten, was sie erfolgreich gemacht hat, und für Otto war das natürlich auch das Größte, das war ein kleiner Junge, der hatte nichts mit diesem ganzen Showbiz zu tun vorher und ist dann da reingeschmissen worden, die Karriere lief und dann will er die natürlich auch am Laufen halten. Und er war damals dann verheiratet, hat auch einen Sohn bekommen zu der Zeit, sagt aber selber, er war nie da. Er war einfach nie da und das hat dieses Kind natürlich in irgendeiner Form dann, also später hat er mit dem zusammengearbeitet, aber trotzdem hat das natürlich nichts vom Vater gehabt. Und er sagt dann auch, dass er zum Beispiel diese Otto-Serie gedreht hat und dann ist er wieder nach Hause gekommen und dann hat seine Frau zu ihm gesagt, sie will die Trennung. Sie hätte sich anderweitig verliebt. Und da wird es dann auch sehr persönlich, weil er dann auch sagt, was das mit ihm gemacht hat, wie sehr er geweint hat und dass er das natürlich nachvollziehen konnte, weil er war nie da, aber dass das trotzdem einfach, sorry, aber einfach scheiße war. Und das fand ich toll, dass er sich da wirklich mal so geöffnet hat und das dann wirklich auch sehr, sehr persönlich wurde an der Stelle.
Ja, die Doku Mein Name ist Otto läuft ab sofort bei Prime Video.
Das war unser Start ins neue Jahr. Das war der Start von All You Can Stream. Micha, ich bin gespannt, ob wir die Sachen, die wir vorhin zum Einstieg behandelt haben, ob wir die dann auch dieses Jahr im Podcast besprechen werden. Also Maxton Hall mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit. Bei den anderen Sachen
wahrscheinlich. Wenn ich dir was zu sagen habe, dann nicht.
Wahrscheinlich werden wir uns in ein paar Wochen oder Monaten auch gar nicht mehr daran erinnern können, was unsere Highlights waren, weil schon so viele weitere Highlights irgendwie dazugekommen sind.
Nee, weil das ist ja ein guter Punkt und das muss man ja vielleicht auch mal sagen, so im Sinne der Transparenz, dass manche Sachen natürlich auch nicht screenermäßig verfügbar sind. Ne? Wir wollen ja schon auch über die Sachen sprechen, die wir gesehen haben. Insofern drücken wir mal die Daumen, dass wir auch alles rechtzeitig bekommen, um das hier vorstellen zu können.
Das werdet ihr erfahren, ja, wenn ihr die Glocke aktiviert, wenn ihr uns abonniert. All You Can Stream ist auf allen Podcast-Plattformen verfügbar und dann werdet ihr natürlich auch immer im Bilde sein, welche Streaming-Highlights wir aktuell immer mit dabei haben. Genau, Micha, ich freue mich auf die nächste Folge mit dir und ja, wir machen uns jetzt gleich mal an die Planung.
Alles klar. Aufs nächste Jahr freue ich mich schon mal.
Das nächste Jahr, genau. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.